Ja moin, neue Folge Frag Kaltschuh, heute mit mir Christoph Kröger und seht es mir nach. Diese Folge Frag Kaltschuh wird vielleicht tatsächlich mal etwas kürzer, zumindest für meine Verhältnisse. Ich habe ein paar weniger Fragen mitgebracht. Der einfache Grund ist, ich bin noch gar nicht so lange wieder zurück in Berlin und zurück aus Düsseldorf, wo gestern das Final Four der Baller League stattgefunden hat. Und ich sag mal so, die Nacht war kurz, die Stimme war schon mal geschmeidiger, was mehr an den Spielen lag als jetzt an der Aftershow-Party, die es gab. Die jetzt für uns aber nicht unbedingt eine große Party war. Dazu später mehr. Ganz am Ende gibt es eine Frage zur Baller League. Ja, ein paar weniger Fragen, okay. Aber wir müssen uns auch ein bisschen ranhalten, denn es ist Dienstag, später Nachmittag. Ja, manche würden schon Abend sagen. Und wir streamen hier später noch bei Twitch. Arsenal gegen Bayern. Und deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten. Weniger Fragen mitgebracht, aber dafür finde ich sehr, sehr geile Fragen, die ihr eingereicht habt, auf dem YouTube-Community-Tab oder auch bei Discord. Und die erste Frage kommt von unserem für Supporter-exklusiven Discord-Channel. Wenn ihr euch fragt, wie kommt ihr da hin? Entweder supportet ihr uns bei Patreon oder ihr seid Twitch-Sub, dann habt ihr Zugang zu diesem Twitch-Kanal. Und Jakmas hat eine Frage dort gestellt. Und ich finde es eigentlich immer ganz gut mit so entweder oder Fragen oder so einem Quickfire irgendwie reinzustarten zum Warmwerden, ja. Dann habe ich gemerkt, boah, die Gegenüberstellungen sind so, so schwierig zu beantworten. Das ist gar nicht so eine gute Frage zum Warm-up. Aber komm, trauen wir uns. Jakmas hat gefragt, moin Krögi, was ist wahrscheinlicher? Die Bayern verpassen noch die Champions League oder Bremen steigt noch ab? Ich werde sie erst beantworten und dann gehen wir so der Reihe nach alle durch. Also, die Bayern verpassen noch die Champions League oder Bremen steigt noch ab. Das ist gar nicht, das sind, also die sind alle sehr gut, deswegen habe ich die Frage ausgewählt, aber Bayern hat noch 7 Punkte Vorsprung vor einem Nicht-Champions-League-Platz und Bremen 8 Punkte vor einem Relegationsplatz oder vor dem Relegationsplatz. Eigentlich müsste man ja sagen, dann ist es wahrscheinlicher, dass die Bayern die Champions-League verpassen. Zumindest ganz, ganz objektiv betrachtet. Subjektiv muss ich aber sagen, Bayern hat jetzt, was das Restprogramm angeht, schon noch einige Pflichtsiege dabei. Hätte man Heidenheim jetzt auch dazu gezählt, beispielsweise. Aber okay, trotzdem glaube ich, dass die da relativ smooth durchkommen. Die Konkurrenz, also Dortmund hat noch schwere Wochen. Ich glaube noch Stuttgart und Leverkusen mit dabei. Leipzig ein bisschen einfacher. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Bayern da noch rausrutschen. Also vielleicht verlieren sie noch den zweiten Platz, aber mehr nicht. Und Bremen wiederum, die haben ein brutales Restprogramm. Leverkusen, Stuttgart, Leipzig plus ein direktes Duell gegen Bochum, dann im Abstiegskampf. Ich halte beides für relativ unwahrscheinlich oder für sehr unwahrscheinlich. Trotzdem würde ich hier sagen, es ist wahrscheinlicher, Bremen steigt noch ab oder muss zumindest in die Relegation. Dann haben wir die nächste Sache. Was ist wahrscheinlicher? Harry Kane knackt den Bundesliga-Torrekord oder Serhou Guirassy wird noch Torschützenkönig? Auch das bin ich, ein bisschen analytisch angegangen. Also Harry Kane steht bei 32 Saisontoren, 41 Tore ist der Rekord von Lewandowski. Er müsste seine Quote ein bisschen hochfahren, steht jetzt bei 1,16 Toren pro 90 Minuten. Das würde nicht reichen. Es sind noch 6 Spiele offen. Er müsste fast jedes mehr als ein Tor machen. Ist jetzt nicht komplett unwahrscheinlich. Aber wenn wir jetzt zu Guirassy kommen, der hat 8 Tore Rückstand auf Harry Kane. Guirassy müsste 9 Tore in 6 Spielen machen und Harry Kane dürfte dafür dann kein weiteres machen. Das halte ich für noch unwahrscheinlicher. Auch hier beides relativ unwahrscheinlich. Wobei Harry Kane, wenn der jetzt nochmal irgendwie so mit Wut im Bauch, mit titelloser Wut im Bauch nochmal aufdreht, komplett ausschließen möchte ich es nicht. Ich glaube aber nicht, dass Guirassy noch Torschützenkönig wird. Liverpool gewinnt weder die Premier League noch Europa League oder Liverpool gewinnt beides. Boah, super schwierig. Super schwierig. Weil, ich sag mal, was ich glaube. Jetzt ziehen wir es mal so rum auf. Liverpool gewinnt weder noch, halte ich für etwas wahrscheinlicher. In der Premier League Arsenal und Liverpool punktgleich. Arsenal deutlich besseres Torverhältnis. Arsenal wirkt, finde ich, etwas stabiler, etwas smoother. Und in der Europa League muss Liverpool in der Theorie wahrscheinlich noch gegen Leverkusen spielen. Und, boah. Also Leverkusen gegen Liverpool aktuell, da hätte ich jetzt nicht unbedingt einen klaren Favoriten. Deswegen, ich glaube, es ist am wahrscheinlichsten, dass sie einen dieser beiden Titel gewinnen, aber nicht beide. Deswegen halte ich es hier für wahrscheinlicher, dass sie keinen gewinnen. Deutschland scheidet bei der EM in der Gruppenphase aus oder Deutschland wird Europameister? Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass Deutschland Europameister wird. Und ich will jetzt hier überhaupt nicht auf irgendeinen Hype-Train, der ganz plötzlich von 0 auf 100 irgendwie losgefahren ist, aufspringen. Weil so weit bin ich überhaupt noch nicht. Aber wenn ich gefragt werde, was ist wahrscheinlicher, weil ich halte es, nicht besonders für wahrscheinlich, dass sie Europameister werden, aber für noch unwahrscheinlicher, dass sie in der Gruppenphase rausfliegen. Denn man muss ja auch bedenken, bei der Europameisterschaft kommen die besten, die vier besten Gruppendritten weiter, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, die Gruppe ist unangenehm, da sind ein paar unangenehme Gegner mit dabei, aber da muss man sich trotzdem durchsetzen und wenn es als einer der vier besten Gruppen Dritten ist, das halte ich doch für deutlich unwahrscheinlicher. So, das war Frage Nummer 1, machen wir weiter mit Frage Nummer 2 und die kommt von YouTube, die kommt von Fischgatz87. Moin Krögi, wie würde es sich auf die Bundesliga auswirken, wenn auch für Trainer ein Transferfenster gelten würde? Das heißt, zur Winterpause wechseln, ansonsten durchziehen bis zum Saisonende. Super Frage. Super schönes Gedankenspiel. Grüße übrigens aus Südniedersachsen. Nicht mal einen Ort angegeben, also gar nicht die Mühe gemacht. Südniedersachsen. Grüße nach Südniedersachsen. Sehr, sehr spannende Frage, weil einfach ein schönes Gedankenspiel. Was würde passieren, wenn Trainer wirklich dann nur in so zwei Fenstern wechseln könnten, wie Spieler? Also ich glaube, eine sehr negative Sache oder in meiner Vorstellung, in meiner Fantasie sehr negativ, ist es, dass weniger Bewegung bei schlechten Teams reinkommt und dadurch der Tabellenkeller deutlich unattraktiver werden könnte, weil du eliminierst diesen Trainereffekt, den es ja schon immer wieder gibt. Also ein Team steckt in der Formkrise, wechselt den Trainer, sozusagen so irgendwie der letzte Ausweg, nochmal alles probieren, das sogenannte Ruder rumreißen, den Bock umstoßen, ja, ihr wisst, was ich meine, und das funktioniert da dann auch gerne mal. Ja, dass dann die Mannschaft irgendwie neu motiviert wird und dann doch nochmal sich rettet beispielsweise oder ein paar Spiele in Folge gewinnt. Whatever. Das würde halt wegfallen. Natürlich kann es auch mal vorkommen, dass ein Team, was jetzt in der Formkrise ist, mit dem gleichen Trainer da wieder rauskommt. Es kommt aber relativ selten vor, würde ich behaupten. Also es gibt so ein paar markante Beispiele. Ich muss immer an Timo Schulz denken, bei St. Pauli, der wirklich eine, ich weiß nicht, ob sie Hin- oder Rückrunde war, zum Vergessen hatte. Ich glaube, es war die Hinrunde, die absolut katastrophal war. Sie haben an ihm festgehalten, auch wenn es die wenigsten gemacht hätten. Und dann in der Rückrunde haben sie wieder richtig gut gespielt. Oder sowas wie Jürgen Klopp bei Dortmund in seinem letzten Jahr, wo sie, die waren teilweise Letzter, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben sie sich dann nochmal ja irgendwo, ich glaube, bis auf Platz 7 oder so vorgekämpft. Also gerade diese Klopp-Situation ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Sowas kommt doch relativ selten vor. Und deswegen glaube ich, dass eher dann das Szenario eintrifft, dass Teams in der Formkrise ja tendenziell eher noch schlechter werden. Ihr müsst euch das vorstellen. Keine Ahnung, da stimmt es im Team nicht oder das Team steht nicht mehr hinter dem Trainer oder es funktioniert halt einfach nicht, was der Trainer macht. Wo soll dann plötzlich diese Initialzündung herkommen? Wo soll dieser Hauruck-Effekt? Ich habe ganz schön viele Sportboulevard-Begriffe hier heute dabei. Woher soll dieser Effekt kommen? Wo soll diese Formumkehr herkommen, wenn da nicht irgendwas passiert? Das ist ja der Grund, warum Trainer dann in solchen Situationen halt auch schnell entlassen werden, weil das einfach der einfachste Hebel ist, den ja eine Vereinsführung da in Bewegung setzen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach ja so ein bisschen stagniert dann im Tabellenkeller. Das sorgt natürlich aber auch für eine gewisse Stabilität und Konstanz. Und wie gesagt, wer weiß, wenn die Trainer haben natürlich dann innerhalb der Saison, also beispielsweise man geht mit einem Trainer in die Rückrunde, es läuft katastrophal und normalerweise wird man ihn entlassen, dann haben die vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, damit Dinge funktionieren. Wir kommen nachher noch zu einer Frage, wo ich sagen würde, ja, lass uns mal ein bisschen warten. 5 Spiele zur Beurteilung eines Trainers sind ein bisschen zu wenig. Dementsprechend, glaube ich, nimmt das so ein bisschen Druck von den Trainern, von dieser Position. Und es wird vor allem dann nicht ständig direkt angefangen zu diskutieren, in den Medien allen voran. Der Trainer muss nicht jede Woche irgendwie die Frage beantworten, wie sicher fühlen Sie sich auf Ihrem Trainerstuhl? Glauben Sie, Sie sitzen nächste Woche noch auf der Trainerbank? Sowas würde ja alles wegfallen, wenn du weißt, nee, Sie können ihn gar nicht entlassen. Finde ich spannend. Und gleichzeitig natürlich viel mehr Action und Drama vielleicht auch in diesen Transferfenstern. Ein Verein muss sich überlegen, im Winter allen voran, muss sich überlegen, ey, können wir uns das wirklich erlauben? Glauben wir wirklich dran oder glauben wir an den Trainer und können wir mit ihm die komplette Rückrunde bestreiten? Ich glaube, dass da viele strategische Gedankenspiele irgendwie gemacht werden müssen und ja, da werden halt Vereine vor eine Entscheidung gesetzt in einem gewissen Zeitraum. Super spannend auf jeden Fall. Dann großes Stühlerücken natürlich im Sommer, wenn es dann nicht funktioniert hat. Ja, und die Clubs müssen einfach mehr vorausplanen. Ja, du kannst nicht einfach sagen, okay, wir haben jetzt Länderspielpause, danach gucken, also wir geben den Trainer jetzt nochmal die Länderspielpause Zeit, danach gucken wir nochmal ein, zwei Spiele. Das gibt's nicht. Oder ja, vielleicht, wenn da irgendwie jetzt die Formumkehr kommt in den nächsten drei Spielen, dann sind wir okay. Wir geben ihm nochmal vier Wochen Zeit. Nee, geht nicht. Finde ich spannend. Würde ich ehrlicherweise gern mal sehen. Wird's aber nie geben, sehr wahrscheinlich. Nächste Frage kommt von Nils Murris. Nils Murris fragt, was sind deine Durchstarter der Saison? Vielleicht auch welche, die man nicht direkt auf dem Schirm hat. Da fehlt das die. Sehr schöne Frage, vielen Dank. Durchstarter, ich muss immer, spielt jemand oder hat jemand von euch Trivial Pursuit auf der PlayStation oder vor allem auch auf der Switch gespielt? Da gibt es die Kategorie Durchstarter. Ich muss bei dem Wort jetzt immer an dieses Spiel denken. Also wir reden von Breakout-Spielern, Shooting-Stars oder eben Durchstartern. Und welche, die man nicht so auf dem Schirm hat, deswegen habe ich ganz viele offensichtliche Namen von der Liste schon mal, von der imaginären Liste in meinem Kopf gestrichen. Bin ins Ausland gegangen, sind jetzt keine absoluten Geheimtipps. Wenn ihr auch im internationalen Fußball drin seid, dann werdet ihr diese Namen schon mehrfach gehört haben und viel von denen mitbekommen haben. Aber ich glaube so, in der Allgemeinheit, in Großteilen unserer Community, sind diese Namen vielleicht nicht mega geläufig. Zumindest, ihr werdet gleich sehen. Was rede ich eigentlich so viel? Mein erster Name, ich habe drei Namen mitgemacht. Mein erster Name ist ein Stürmer. Über den habe ich hier schon mal gesprochen in einer Halbzeitpause, in einem Stream-Highlight. Der ist für 21 Millionen von Coventry City zu Sporting Lissabon gewechselt. Das war ein schon mal sehr spannender Transfer. Der hat in der Championship in England 31 Scorer gemacht in seiner letzten Saison, aber ist trotzdem natürlich sehr viel Geld für Sporting, für jemanden, der in der zweiten englischen Liga so getroffen hat. Viktor Gyökeres, wie gesagt, spielt bei Sporting und spielt vor allem eine überragende Saison. Überragend, das ist mega krass. 42 Spiele, 36 Tore, 15 Torvorlagen, wettbewerbsübergreifend. Wir haben im August über diesen Transfer gesprochen. Da ging es, glaube ich, um Transfers, über die zu wenig gesprochen wird, die so ein bisschen untergegangen sind. Und den fand ich schon ultra spannend, weil das war so ein Hit-or-Miss-Transfer. Also entweder funktioniert das richtig gut oder halt nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass es gut funktioniert. Ist eingetroffen. Aber halt schon, also Durchstarter der Saison trifft es extrem gut. Ja, der hat schon viel getroffen bei Coventry City. Da hatte er seinen Durchbruch, wenn ihr so wollt. Aber jetzt halt auf einer ganz anderen Bühne, internationaler Wettbewerb. Sporting spielt eine starke Saison. Und der, auch in Sachen Marktwert nochmal um ein Vielfaches gesteigert. Der zweite Name habt ihr bestimmt mitbekommen, aber ich möchte ihn hier nennen, weil er ist aktuell mein absolutes Lieblingstalent. Ich bin großer, großer Fan von Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo von Manchester United, und er war mein Lieblingstalent schon vor dem Liverpool-Spiel, wo er wirklich ein grandioses Tor gemacht hat. Ich habe ihn mir aber vorher schon sehr viel angeschaut, weil er hat ja schon sehr viel Hype in England bekommen und drumherum. Und da wollte ich mir dann einfach mal in Ruhe anschauen und gucken, ist der Hype gerechtfertigt oder nicht. Ich finde schon, man muss mit Hype bei so jungen Spielern, der ist 18 Jahre alt, natürlich aufpassen. Aber trotzdem finde ich es auch okay, wenn so ein junger Spieler so spielt, wie er es tut. Da sage ich gleich ein paar Sachen zu. Wenn die auch einen Hype generieren, wenn man Bock hat. Weil das ist ja nichts anderes, als man hat Bock, diesen Spieler zu sehen. Und ja, manche schaffen es dann nicht oder ja, bleiben für immer oder bleiben ewige Talente und manche brechen durch und manche werden ganz gute, durchschnittliche Spieler. Aber ich finde es trotzdem halt spannend, dann solche Spieler zu beobachten. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Typ spielt einmal mit einer Selbstverständlichkeit, mit einem Selbstbewusstsein, wie es viele 30-Jährige nicht tun, die irgendwie 10 Jahre Profierfahrung haben. Das ist sehr, sehr geil anzuschauen, weil er spielt smooth einfach. Alles mit Ball, alles ohne Ball. Der ist unglaublich pressingresistent, hat ein sehr gutes Passspiel. Aber vor allem diese Pressingresistenz bei ihm rührt daher, dass er eine brutal starke Ballkontrolle hat. Also dass er wirklich, er bekommt den Ball, wird unter Druck gesetzt und er macht ein, zwei kleine Bewegungen, enge Ballführung und löst sich und hat ganz viel Platz, kreiert so auch einfach Räume auf eigene Faust. Und er wird, oder das war so mein Eindruck, wurde relativ häufig mit Paul Pogba, mit dem jungen Paul Pogba verglichen. Und ich finde, dieser Vergleich hinkt komplett. Paul Pogba war zwar auch ein sehr smoother Spieler, ein zentraler Mittelfeldspieler, der ja mit einer unglaublichen Ballkontrolle glänzen konnte und ganz viel Technik und so weiter, aber Pogba hat damals viel mehr den Abschluss gesucht, noch viel mehr auch das direkte Dribbling gesucht, war ja viel mehr der Skiller auch irgendwie und vor allem natürlich deutlich größer. Paul Pogba ist 1,91, Kobbie Mainoo ist 1,75. Also alleine da, finde ich, hört der Vergleich dann schon auf in meiner Welt, wenn ich, also es gibt so viele Spieler, mit denen man solche jungen Talente vergleichen kann. Und da geht es nicht immer darum, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich habe auch gleich einen Vergleich zu einem absoluten Weltstar. Es geht nicht immer darum zu sagen, der wird mal so krass wie dieser Weltklasse-Spieler, sondern was den Spielertyp angeht, ist das sozusagen die Light-Version von diesem Weltklasse-Spieler. Und natürlich nennt man da diese bekannten Spieler, weil da hat jeder irgendwie was vor Augen, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und für mich ist Kobbie Mainoo eine Art Luka Modric, tatsächlich. Also diese vertikale Anspielstation, Box-to-Box wirklich zu sein, also den sieht man hinten im Spielaufbau, den sieht man aber vorne, relativ weit vorne, hängt so ein bisschen auch vom Spiel ab, dass er wirklich auch mit dann ins letzte Drittel geht und so weiter. Und beide, oh, bevor ich das sage, kurze Quizfrage, ohne nachgucken. Was war die beste Saison von Luka Modric außerhalb von Kroatien, was Scorer angeht? Tore und Vorlagen. Was war die beste Saison? Was sagt ihr? Was war der höchste Scorerwert von Luka Modric, einem der besten zentralen Mittelfeldspieler der letzten 10 Jahre? Richtig, es sind 12. Ich hab's wirklich mehrfach nachgeprüft. Natürlich, wenn man länger drüber nachdenkt, macht es komplett Sinn, weil Luka Modric ist nie der große Vorbereiter in Sachen Volume, weil er hat nie herausragend viele Tore oder Torvorlagen gemacht. Seine Stärken sind ein bisschen woanders. Und das, finde ich, ist bei Kobbie Mainoo auch der Fall. Aber Luka Modric 2x12 Scorer gemacht in der Liga. Ich glaube, einmal in der Premier League, einmal in Spanien. Und Kobbie Mainoo geht halt auch so in die Richtung, was den Spielertypen angeht. Ja, einfach ein großartiges Talent, macht super viel Spaß, dem zuzuschauen. Und wenn er jetzt noch anfängt, solche Tore wie gegen Liverpool zu machen. Ich glaube, der könnte einer sein, über den wir in ein paar Jahren auch ganz anders sprechen. Und der dritte Name, der ist wirklich einer, der deutlich unbekannter ist, der eine sehr, sehr gute Saison spielt, 19 Jahre alter Stürmer, 1,93 groß. Ich habe ihn beim Fußballmanager nicht aufgerufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas in Richtung Bohnenstangenstürmer steht. Samu Omorodion, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, aber ja, gehört Atletico, ist aber ausgeliehen an Alaves. Der ist, ich habe es gesagt, 1,93 groß, schnell, sehr schnell. Also wenn ihr euch ein, zwei Szenen angucken wollt, guckt euch das 1:0, was er gemacht hat gegen Villarreal an, den Sprint, oder gegen Almeria vor dem 1:0. Da seht ihr, was für eine Sprintstärke dieser Mann hat mit seinen unglaublich langen Beinen. Ist, finde ich, sehr beweglich für seine Größe, hat einen guten Abschluss, ist kopfballstark, hat aber echt noch einige Schwächen. Also der muss physischer spielen. Das klingt ein bisschen blöd bei jemandem, der 1,93 groß ist mit 19. Aber wenn ihr ihn spielen seht, wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Der ist zwar groß, aber spielt nicht physisch. Spielt nicht so groß, wie er ist. Der muss mehr den Kopf oben haben, um Mitspieler zu sehen. Generell die Entscheidungsfindung ist häufig bei jungen Stürmern ein Problem. Bei ihm auch. Ballkontrolle ist echt inkonstant. Aber der hat jetzt 8 Tore gemacht, eine Vorlage. Das klingt nicht wahnsinnig beeindruckend, aber ihr müsst bedenken, er spielt bei Alaves. Die spielen jetzt eher, ja, nicht den besten Offensivfußball in La Liga. Der hat 43% oder an 43% der Tore war er beteiligt, weil Alaves hat die 4 wenigsten Tore in La Liga gemacht, 26 Tore in 30 Spielen. Da 8 Tore und eine Vorlage als 18-Jähriger oder 19-Jähriger zu machen, ist schon beeindruckend. Also Samu Omorodion, einer, den man auf dem Zettel haben sollte. Ich merke gerade, ich habe gar nicht so viel weniger Fragen mitgebracht. Ich habe untertrieben. Machen wir direkt die nächste von Sir Unusual Name. Welche Spieler brauchen dringend einen Tapetenwechsel in der Bundesliga? Zu welchen Vereinen zieht es die Kandidaten? Auch im Anbetracht auf den Ausverkauf mit den zukünftigen Absteigern, welcher der dort Welcher der dortigen Spieler hat Bundesliga-Format? Ich bin in eine andere Richtung gegangen. Ich bin vor allem auf den ersten Teil der Frage gegangen, weil mir sind direkt zwei Spieler eingefallen, wo ich finde, da wird es allerhöchste Zeit für einen Tapetenwechsel. Keine Absteiger, ganz im Gegenteil. Junge Spieler bei erfolgreichen oder guten Bundesliga-Teams, die so ein bisschen außen vor sind. Und da sind mir zwei Namen eingefallen. Das eine ist Adam Logic. Ich habe gesehen, bei YouTube, auf dem Community-Tab gab es auch eine explizite Adam Logic-Frage. Deswegen fand ich es ganz gut, den hier mit reinzunehmen. Ja, hat einen schwierigen Stand. Ey, brauchen wir nicht drum rumreden. Enttäuschend bislang. Ich habe viel erwartet, aber ich glaube, der Schritt für ihn war ein bisschen groß. Von der tschechischen Liga oder aus der tschechischen Liga zu jetzt einem der besten, dem besten Bundesliga-Team der Saison. Der Schritt ist riesig für so einen jungen Spieler. Und ich glaube, daran ist er ein bisschen gescheitert. Man muss auch dazu sagen, wenn er Einsatzzeiten bekommen hat, konnte er selten so richtig überzeugen. Das ist halt einfach schwierig, dann zum einen dieser Sprung, dieser qualitative Sprung für einen jungen Spieler und zum anderen das dann auch noch ohne große Spielpraxis irgendwie zu bewerkstelligen. Aber ich finde, wenn er gespielt hat, ja, er hat nicht überzeugt, aber er hat ja alles andere als schlecht gespielt in den meisten Spielen. Wenn wir uns das FBref-Profil mal angucken, im Vergleich zu Top-5-Ligen, zu Stürmern aus den Top-5-Ligen, das ist in Ordnung. Das ist ein solides statistisches Profil, also er stinkt da überhaupt nicht ab. Und der braucht einfach mehr Spielpraxis. Der ist auch erst 21 Jahre alt. Ich würde den noch nicht abschreiben. Also vielleicht hat er nicht das Format, was ich mir erhofft habe, was ich gedacht habe, was er haben könnte. Aber ich glaube, in dem Jungen steckt noch deutlich mehr drin, als wir bisher gesehen haben. Deswegen, ich glaube, er hat noch Vertrag bis 27. Eine Leihe zu einem Mittelfeld-Bundesliga-Verein. Irgendwie so Hoffenheim, Wolfsburg. Ja, es sind jetzt nicht die attraktivsten Vereine, aber weißt du, so in dieser Kragenweite, Bremen, Gladbach, ja, irgendwie sowas, da, er muss einfach auf mehr Spielpraxis kommen. Und der andere ist auch ein easy call eigentlich an der Stelle, Youssoufa Moukoko, klar, braucht mehr Spielpraxis, der braucht viel mehr Spielpraxis. Natürlich haben da auch Verletzungen eine Rolle gespielt, aber Edin Terzic weiß ja offensichtlich überhaupt nichts mit ihm anzufangen. Und natürlich ist es auch nicht von Vorteil, wenn er jetzt oder wenn er nach dem Füllkrug-Transfer zum Stürmer Nummer 3 wurde, weil offensichtlich Terzic sich einen anderen Stürmertyp wünscht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, du musst eigentlich ein so großes Talent irgendwie besser eingebunden bekommen und dafür sorgen, dass er mehr Spielpraxis bekommt, weil das ist absurd. Der hat 352 Bundesliga-Minuten diese Saison gespielt. Das sind Stand jetzt weniger, als er mit 16 hatte. In seiner ersten Bundesliga-Saison, wo er ein paar Mal eingesetzt wurde, da hatte er ja über 400. Dann gab es, er hatte eine Saison, ich glaube, die letzte Saison mit über 1000 Minuten. Und da darf man ja auch nicht vergessen, der Typ hatte mit, wie alt ist er jetzt? Ist auch nur 18, oder? Ich glaube, er hatte mit 17, hatte der 7 Tore und 4 Vorlagen in der Bundesliga. Und jetzt spielt er einfach gar keine Rolle. Ich verstehe es nicht so richtig. Edin Terzic wird seine Gründe haben, aber solange Edin Terzic Trainer beim BVB ist, muss Youssoufa Moukoko irgendwo anders auf Spielpraxis kommen. Soweit man hört, will er einen festen Wechsel zu einem Club, der europäisch spielt. Weiß ich jetzt nicht so richtig, was er sich da vorstellt, weil in der Bundesliga sehe ich jetzt keinen der Clubs, die nächstes Jahr europäisch spielen, die jetzt unbedingt einen Youssoufa Moukoko bräuchten. Und dann denke ich eher so an, keine Ahnung, einen Club in den Niederlanden oder Belgien, die dann vielleicht europäisch spielen. I don't know. Ich würde ihn lieber sehen, also fester Wechsel oder Leihe, ist mir egal, aber dann halt eher bei so einem Club, auch hier aus der mittleren bis unteren Tabellenregion in der Bundesliga. Einmal da, also Leihe ist gleich, glaube ich, optimal dafür. Ein Jahr lang irgendwie Stammspieler sein, wieder Selbstbewusstsein bekommen, viel Spielpraxis sammeln. Keine Ahnung, St. Pauli wird höchstwahrscheinlich hochgehen. Zurück zu St. Pauli, wo er angefangen hat. HSV ist ein Thema. Ich sag da nicht nein. Ich bin gespannt, wie das dann aussehen soll. Aber Baumgart ist großer Fan von ihm. Hat schon versucht, ihn zu Köln zu locken. Aber wie gesagt, wenn du international spielen willst, sind die beiden Hamburger Clubs nicht die richtige Adresse. Aber trotzdem, Moukoko und Logic, zwei, die dringend einen Tapetenwechsel brauchen. Nächste Frage kommt von Breite 8899. Moin Krögi, beim HSV läuft es irgendwie ja trotz Trainerwechsel nicht wirklich rund. Spielermaterial ist ja aber eigentlich da. Denke oft, dass einfach der entscheidende Pass nicht gespielt wird. Was kann taktisch geändert werden, damit es besser läuft? Sind die Spieler doch technisch zu limitiert? Mir fällt einfach auf, dass oft die einfachsten Pässe über 2 bis 3 Meter ohne wenig Druck einfach ungenau sind. Frage mich immer, ob auch, wenn nur rein hypothetisch, ein Xabi Alonso den Jungs das besser beibringen könnte. Liebe Grüße aus der Stadt mit dem bekanntesten Rosenstock der Welt. Hat der sonst nichts? Also diese Sache so, könnte ein Pep Guardiola, könnte ein Xabi Alonso da mehr einreden? Ja, wahrscheinlich schon. Was würde ein Pep Guardiola in der Kreisliga machen? Mehr als der Kreisliga-Trainer. Aber wie viel ist sehr utopisch, sehr hypothetisch. Die anderen Punkte sind eigentlich interessanter. Weil ich finde, du hast in deiner Frage schon einen sehr schönen Gegensatz aufgestellt. Zum einen, das Spielermaterial ist da und die Spieler sind technisch limitiert. Also das ist ja schon irgendwie, das widerspricht sich ja ein bisschen. Also entweder sind sie technisch limitiert oder man hat die Qualität im Kader. Ein paar Gedanken einfach generell dazu zum HSV. Ich habe schon länger keine HSV-Frage mehr beantwortet. Ich glaube, den Fehler, den viele machen in der Betrachtung von Steffen Baumgart beim HSV, der HSV konnte gar nicht diesen Trainereffekt, über den wir schon gesprochen haben, den konnten die gar nicht generieren, weil der HSV war ja nicht in einer tiefen Krise. Der HSV war einfach unfassbar inkonstant. Der HSV hat unglaublich viele Gegentore kassiert. Das war das Problem. Es war ja nicht so, dass die in einer mega tiefen Krisen steckten und dann durch einen Trainer da rausgeholt werden und plötzlich eine Siegesserie starten, die sie vorher nicht hatten. Ich stimme zu. Es ist jetzt noch nicht das, was man sich erhofft hat. Die Ergebnisse sind okay, sind jetzt aber insgesamt nicht viel besser geworden. Spielerisch sieht man Veränderungen auf jeden Fall. Ist ja aber noch nicht das große Upgrade, was man sich vielleicht erhofft hatte. Aber trotzdem, Tim Walter ist kein schlechter Trainer. Ja, und das Upgrade zu Steffen Baumgart ist vielleicht einfach gar nicht, also der Unterschied ist vielleicht einfach gar nicht so, so groß. Trotzdem würde ich dem Ganzen halt noch Zeit geben, weil sowas braucht Zeit, gerade diese Umstellung. Also Baumgart hat, glaube ich, noch nicht mal seine richtige Startelf gefunden. Da wird noch sehr viel experimentiert mit Reis als Rechtsverteidiger, der im Spielaufbau mit ins Zentrum rückt. Das sorgt aber dafür, dass man einen Dreieraufbau hat. Das ist eine große Änderung zu Jahren unter Tim Walter. Das sollte eigentlich bei der Restabsicherung helfen, wenn 3 in der letzten Reihe statt 2 stehen. Tut es jetzt nur bedingt, vor allem wenn man sich das Spiel gegen Kaiserslautern anguckt. Aber auch die Spieler müssen da reinwachsen. Ich weiß nicht, wie viel Reis Rechtsverteidiger oder in dieser inversen Rolle bisher gespielt hat. Mir gefallen einige der Veränderungen. Man muss auch darauf schauen, wie die Gegentore runtergegangen sind, jetzt in den gerade mal 5 Spielen. Auch hier, Geduld, 5 Spiele erst bestritten. Aber nur 4 Gegentore kassiert. Das waren vorher deutlich, deutlich mehr. Das war ein Riesenproblem. Und ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Vielleicht müssen wir beim HSV, wenn das dieses Jahr wieder nicht klappt, über die Qualität im Kader sprechen. Vielleicht müssen wir dann über Jonas Bolt sprechen. Das werden wir sehr wahrscheinlich tun. Also die Qualitätsbeurteilung im Kader von den Verantwortlichen. Man muss auf die Transfers gucken, die da getätigt wurden. Hat die Kadunic und Ramos vielleicht nicht die Top-Transfers gewesen, die man sich erhofft hat? Oder die richtigen Transfers? Okugawa spielt keine Rolle. Ein Öztunali ist mehr oder weniger komplett raus. Ein Andras Nemeth ist dann einfach vielleicht noch nicht so weit, um dann Robert Glatzel zu ersetzen, wenn er verletzt ist. Ja, also gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen, was die Qualität im Kader angeht. Und beim Trainer und bei der Entwicklung würde ich dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben wollen. Und nochmal zur Erinnerung, Glatzel ist der wichtigste, mit Laszlo Benes, glaube ich, dieses Jahr der wichtigste Spieler beim HSV. Wenn der verletzt ist, ist es ein enormes Downgrade. Vuskovic gesperrt, Schonlau war lange, lange verletzt. Also da lief auch einiges, was die wichtigsten Spieler des Kaders angeht, nicht alles rund dieses Jahr. Vorletzte Frage. Moin Krögi, wie findest du, von wem? Von Visume. Moin Krögi, wie findest du die Besetzung von Ruben Amorim als Klopp-Nachfolger? Richtige Wahl oder zu großer Schritt für ihn? Dazu muss man sagen, stand jetzt noch nicht offiziell, aber es wird intensiv spekuliert. Die Medien sind sich da relativ sicher, dass Ruben Amorim, Trainer von Sporting Lissabon, Nachfolger von Jürgen Klopp in Liverpool wird. Zu großer Schritt? Nein. Glaube ich nicht. Ich finde es auch eine relativ homogene Entwicklung von Braga zu Sporting zu Liverpool. Der Schritt ist groß, gar keine Frage, aber du musst ja gucken. Also mit Braga hat er, glaube ich, nur 13 Spiele gemacht, aber in der Liga und im Pokal kein einziges davon verloren. Den Pokal sogar gewonnen, dann Sporting übernommen, herausragende Arbeit gemacht, mit ihnen Meister geworden. Nach Ewigkeiten hat Sporting wieder auf ein Level mit dem Stadtrivalen gebracht. Das gab es auch lange nicht mehr. Aktuell ist man wieder Tabellenerster. Er hat mit Sporting Champions League zweimal gespielt. Er hat es sogar einmal bis ins Achtelfinale geschafft. Er spielt Europa League mit Sporting. Einmal sogar bis ins Viertelfinale geschafft. Also der Sprung jetzt zu Liverpool ist gar nicht so riesig, wie ich finde. Risiko auf jeden Fall für beide Seiten. Liverpool ganz klar, ist ein sehr junger Trainer, relativ unerfahren auf dem allerhöchsten Level, noch nicht in der Top-5-Liga trainiert. Zwei Trainerstationen, 2,5. Und für ihn ist natürlich ein Risiko, weil größere Fußstapfen gibt es eigentlich gar nicht. Also, als das Erbe von Jürgen Klopp bei Liverpool zu übernehmen, da kann man auch easy mal scheitern. Aber ich verpflichte aus Liverpool-Sicht lieber ein sehr, sehr vielversprechendes, aufstrebendes Trainertalent, was 39 Jahre alt ist und vor allem, wir gucken gleich noch auf das Sportliche, aber so einen verpflichte ich lieber als irgendeinen schon leicht, ich will nicht verbrannt sagen, aber leicht angekokelten Trainer, der jetzt schon mehrfach irgendwie mehrere Stationen in den Top 5 Ligen hinter sich hat und ja, dann hier und da mal gescheitert ist, hier und da mal Erfolg hatte ein bisschen. Aber lieber so einen, der wirklich, ja, ein nächster absoluter Top-Trainer werden könnte. Hole ich lieber als alle anderen. Und vor allem einer, der, was den Spielstil angeht, finde ich, sehr gut zu dem passen könnte, was oder zu dem sich Liverpool jetzt in den letzten Monaten und Jahren entwickelt hat. Also ich glaube, da gibt es schon ein paar Parallelen. Sehr viel von dem, was man bei aktuell erfolgreichen Coaches sieht, macht Ruben Amorim auch, hat auch seinen eigenen Stil, eine sehr klare Idee, aus taktischer Perspektive ein sehr starker Zentrumsfokus, was aktuell sehr, sehr gut funktioniert, gerade mit Ball und trotzdem können sie breit spielen. Ich will nicht zu viel vorweggreifen, weil ich sage es jetzt euch, damit ich mir selber ein bisschen Druck mache, dass ich es auch wirklich umsetze. Ich will nämlich unbedingt ein Wie spielt eigentlich Ruben Amorim machen und wie könnte das Ganze dann bei Liverpool aussehen mit dem Spielermaterial, was er da zur Verfügung hat. Das, glaube ich, ist sehr, sehr spannend, weil einfach ein sehr, sehr interessanter Trainer, sehr spannender Kandidat. Deswegen, ich sehe es sehr, sehr positiv, diesen Wechsel. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage von Satan on Vacation. Moin Krögi, mich würde mal interessieren, wie du das Baller League Final Four wahrgenommen hast. Bist du mit dem Ablauf des Events zufrieden und dem Ergebnis der ersten Saison? Wie beurteilst du die doch eher geringe Screentime von euch dreien im Vergleich mit anderen Teamownern? Und was sagst du zu den Schiedsrichterleistungen in den beiden Streets-Spielen? War mega cool, mit dabei gewesen zu sein, trotz 5 Stunden Anreise, und finde es sehr schade, dass ihr euch nicht den Sieg holen konntet. Habt mir aber jetzt über etliche Wochen viel Spaß beschert. Danke dafür, danke dir. Also, das will ich zuallererst mal sagen. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Egal, ob vor Ort in Köln oder jetzt natürlich auch beim Final Four. Unfassbare Stimmung zusammen mit den Eintracht Spandau-Fans, die der Calcio-Blog da gemacht hat. Und ich habe es gesehen, viele Calcio-Fans auch in der ganzen Halle verteilt in Düsseldorf. Ich bin unglaublich stolz auf den Support oder ja, großartig, was es da an Support gab, auch auf Social Media, auch im, was Trikotverkäufe angeht. Also wirklich unfassbarer Support und ich bin natürlich unglaublich stolz auf das Team, was wir da erreicht haben. Aber ihr müsst mir, glaube ich, noch so 1-2 Tage mehr Zeit geben, damit ich das Ganze sacken lassen kann und damit ich dann auch mich darüber freuen kann, dass wir in der ersten Baller League Saison nach dem Saisonstart Zweiter geworden sind. Aktuell, bin ich auch ganz ehrlich, überwiegt die Enttäuschung. Also ich glaube wirklich, dass ich noch ein paar Tage brauche, weil das war dann doch sehr bitter. Weil Zweiter werden ist halt einfach, Finals zu verlieren, ist einfach das Beschissenste. Da wär ich fast lieber im Halbfinale rausgeflogen. Ja, natürlich macht es überhaupt keinen Sinn, aber das dann so zu verlieren und auch auf die Art und Weise, kommen wir gleich zu, ist halt einfach unglaublich bitter. Und ich saß, glaube ich, gestern 20 Minuten da auf dem Rasen und ich war komplett leer. Es war irgendwie, es passte irgendwie nicht in den Plan. So, es passte nicht in die Story. Aber gut, so ist es, so ist Fußball. Man, ja, dann verliert man halt so ein Finale. Zum Final Four selber, du hast ja einige sehr kritische Dinge angesprochen, wie ich finde. Ich glaube schon, dass man das deutlich besser organisieren kann im Vorwege, dann aber auch an dem Abend selber, weil wir spielen dieses großartige Halbfinale, schießen Las Ligas Ladies da mehr oder weniger aus der Halle und haben dann eine unfassbar lange Pause. Das Finale wurde sehr, sehr, sehr spät angepfiffen, auch später als geplant, wo ich es auch nach Plan schon sehr spät fand. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Jungs warten dann halt eigentlich die ganze Zeit. Du bist auf einem so hohen Hoch, ja, du bist auf Wolke 7 nach diesem ersten Spiel und es fährt alles runter. Und du wirst müde irgendwann natürlich auch. Und sich dann wieder hochzufahren, nach so einem oder für so ein Finale, ist unglaublich schwer. Wir sprechen gleich noch über das Finale, aber deswegen kann man keinem aus unserer Mannschaft irgendeinen Vorwurf machen. Und ich glaube schon, dass du das ein bisschen besser organisieren kannst. Dann gab es im Vorwege noch eine Regeländerung, sehr, sehr spontan, die auch zum Teil dazu geführt hat, dass Streets United zum Beispiel so auflaufen konnte, wie sie aufgelaufen sind. Ich fand es sehr schade, dass es keinerlei Ehrung für den zweiten Platz gab. Bin ich anders gewohnt von Fußballveranstaltungen. Dass es ein Final-MVP gab, aber kein Final-4-MVP, habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können, weil ich finde schon, dass man dann zumindest die eine Ehrung einem von unseren Spielern hätte geben können, wenn man schon den Season-MVP, alle Wildcards ausklammert und damit Basti Odschipka und Kevin Weggen keine Chance darauf haben. Ja, das sind so ein paar Sachen, die konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Und natürlich ist es jetzt halt auch sehr ärgerlich dann, wenn ich die ganzen Punkte angesprochen habe, mit den individuellen Preisen auch oder dem Ganzen drumherum, dass es halt jetzt so ist, dass der Gewinner der regulären Saison quasi nicht in den Baller League-Geschichtsbüchern auftaucht, weil wir einfach gar nichts letztendlich bekommen haben. Wir sind Zweiter geworden und wie gesagt, ich bin unglaublich stolz darauf und größten Respekt an dieser Stelle auch an Streets United, die wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben und da können wir ja auch übers Finale kurz sprechen. Es war halt sehr, sehr schwer, glaube ich, für die Jungs, sich da nochmal hochzufahren, nochmal konzentriert zu bleiben. Ich finde, das hat man gemerkt in einigen Aktionen, dass wir das nicht so umsetzen konnten, wie wir es im Halbfinale gemacht haben, was wir vorhatten. Aber da kann man keinem dieser Jungs einen Vorwurf machen, vor allem nicht nach einer so überragenden Saison und vor allem nicht nach so einem überragenden Halbfinale. Und zur Screentime kann ich natürlich nicht so richtig beurteilen, weil ich habe den Screen nicht vor mir gehabt, weil wir halt einfach vor Ort waren und dann natürlich auch ja, mal bei Twitch waren, mal bei Join waren, dann hier und da noch irgendwie Interviews gegeben haben. Ich kann es aber, ich glaube, diesen Eindruck kann ich schon irgendwo nachvollziehen, wenn man sich die gesamte Saison anguckt. Ich kann es aber auch aus Veranstalterperspektive nachvollziehen, dass man dann natürlich andere Leute bevorzugt, weil die einfach natürlich auch um viel, ja, viel bekannter sind. Ja, machen wir uns nichts vor. Und das würde ich dann aus strategischer Perspektive auch so machen. Ich glaube, das Einzige, was ich anders gemacht hätte, wäre, wenn es dann um die sportliche Relevanz geht, gerade zum Ende der Saison hin, glaube ich, hätte ich mich schon ein bisschen mehr um die Leute gekümmert oder um die Teams gekümmert, die natürlich dann auch oben mitspielen und dann auch letztendlich den Sieg unter sich ausmachen, als Teams, die dann schon rausgeflogen sind. Aber ganz ehrlich, das war für alle die erste Saison. Und ja, da gab es Fehler und das Schiedsrichterthema habe ich jetzt clever umschifft. Weil ich finde nicht, dass man, ich sag immer wieder, weil mir das Fans zu häufig machen, dass Fans dann die Schiedsrichter irgendwie als Ausrede nutzen und das will ich dann auch nicht machen. Ich kann aber den Eindruck verstehen und den hatte ich auch auf dem Feld. Ich muss mir das Spiel auch nochmal anschauen, ob es wirklich auch gerechtfertigt war. Aber nach dem, was ich so auf Social Media und im Chat und so weiter gesehen habe, es ist halt ärgerlich, wenn so viele, sagen wir mal, enge Entscheidungen gegen einen getroffen werden und das häuft sich dann. Und ich habe auch noch länger mit Baba Grafati danach gesprochen. Ein unglaublich sympathischer Mensch, der wirklich nach der Devise Kill Him With Kindness agiert. Du kannst dem Typen nicht böse sein. Der kommt auf dich zu und sagt, ich kann dich verstehen. Ich kann verstehen, dass du dich aufregst. Aber die Situation haben wir so gesehen, weil wir sie so wahrgenommen haben. Und das haben wir so entschieden, weil das und so weiter. Er hat auch ein paar Situationen eingestanden, die vielleicht nicht ganz richtig waren. Es ist halt dann als Betroffener teilweise sehr, sehr ärgerlich. Ey, aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr stolz auf das Team. Es hat uns großen Spaß gemacht. Ich glaube, ich spreche für uns alle drei. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Wir haben sehr, sehr viel investiert, vor allem Zeit, in die Arbeit rund um das Team. Sei es jetzt irgendwie, ja, Gespräche zu führen, die Wildcards zu finden, vor allem am Anfang der Saison, Videoanalysen, taktische Dinge. Es ist einfach großartig. Sehr stolz auf das Team, sehr stolz auf den Support, den ihr uns geliefert habt. Es war eine schöne erste Saison und wir sehen uns in der Saison Nummer 2, wie gestern auch angekündigt wurde. Und wir sehen uns vor allem, vielleicht haben wir uns schon im Stream gesehen bei Twitch, ansonsten dann am Wochenende der nächste Stream, ansonsten im Video. Ich mache Feierabend. Ich muss hier auch raus. Ich muss hier aus dem Studio. Ich glaube, Niklas ist schon da. Macht's gut. Tschüss.